Ja, Jesus möchte Gemeinschaft haben mit uns, das hast du wirklich schön gesagt. Und wir fragen uns ja ein bisschen. Heute an dem Auffahrtstag, wo wir daran denken, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, fragen wir uns ja, wie sieht das jetzt aus mit dieser Gemeinschaft? Ist vielleicht ja eher ein bisschen weiter weg. Und da wollen wir heute miteinander eintauchen in einen Text, der uns einiges darüber sagt. In einen Text, wo es ums Bauen auch geht. Wir sind ja mitten unterwegs, auch mit dem Thema Bauen. Das letzte Mal haben wir uns vor allem vertieft, so ja, Jesus baut seine Gemeinde da auf dieser Welt mit uns, durch uns. Und heute wollen wir aber mal den Blick auf etwas anderes richten, wo da gebaut worden ist, um ein anderes riesiges Bauwerk. Und das wird eine sehr spannende Sache. Es geht nämlich um das Bauwerk quasi im Himmel, passend zu der Auffahrt. Darum habe ich da vorne auch schon ein paar feine Snacks parat. Ich weiss nicht, wie ihr euch das vorstellt im Himmel, ob man da auch so auf dem Wülchli oben sitzt oder wo auf der Wulche das ist. Von Jesus heisst es, dass er wie in der Wulche verschwunden ist und dann im Himmel zu der Rechten von Gott sitzt. Also vielleicht können wir das als Bild gerade ein bisschen mitnehmen, nicht unbedingt zu der Wulche raufschauen, aber um vielleicht einen Blick ins Himmlische reinzuwerfen heute. Wir wollen miteinander einen Text lesen. Der steht im Johannes 14 und dort erzählt Jesus einiges über das Himmlische. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Da wird berichtet von den Wohnungen im Haus vom Vater. Und das ist so ein bisschen ein Bild, das wir mitnehmen für das, was im Himmel ist. Und jetzt frage ich mich, wie stellst du dir echt den Himmel vor? Ewigkeit bei Gott. Wir nehmen uns eine Minute. Du mal der Person, die links und rechts sitzt von dir, erzählen, wie stellst du dir vor, dass es aussieht, wie das es ist, da in diesen Wohnungen, im Himmel, in der Ewigkeit. Tönt kurz austauschen, was ist dein Bild vom Himmel? Ich wäre jetzt sehr gespannt, um ein bisschen reinzuhören zu kommen. Vielleicht können wir ja nachher bei unserer himmlischen Kaffeebar, wenn ihr dann auch von diesen himmlischen Snacks könnt essen, ein bisschen austauschen, wie wir uns den Himmel vorstellen. Ich finde es mega spannend. Irgendwie ist ja so eine Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht, dass einem da etwas erwartet, ist wie ein bisschen Mensch drin. Das findet man eigentlich in fast allen Kulturen, überall auf der ganzen Welt, irgendwie eine Vorstellung darüber, dass es mit dem Sterben nicht einfach fertig ist. Und was stellt man sich da vor? Und heute, wenn wir wirklich miteinander mal einen Blick in die Bibel werfen, was ist mit diesen Wohnungen gemeint? Was können wir uns darunter vorstellen? Was tut die Bibel uns verraten darüber? Über quasi eine Wirklichkeit, die wir jetzt mit unseren Augen nicht sehen können. Aber wo die Bibel sagt, hey, die existiert, die gibt es, da dürfen wir sich freuen drauf. Aber als allererstes wollen wir mal einen Blick in die Stelle hineinwerfen. Und das Spannendste ist eigentlich die Kernaussage, wo Jesus da auf dem Herzen liegt, was er seinen Jüngern sagt. Also zwei Kernaussagen aus dem Text rausgestellt, wo wir miteinander eintauchen wollen. Und das Erste ist, was hat Jesus wirklich auf dem Herzen, wo er den Jüngern das gesagt hat? Es ist nämlich nicht, dass er ihnen ausmalen will, wie denn alles wird aussehen. Sonst hätte er schon ein paar Details mehr verraten. Sondern es ist etwas anderes, was Jesus am meisten auf dem Herz liegt, wo er da mit seinen Jüngern zusammen ist, am Reden. Und zwar, dass er Gemeinschaft haben mit ihnen. Der letzte Satz bringt das auf den Punkt. Jesus sagt, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist das grosse Ziel, das Jesus hat. Dass er Gemeinschaft haben kann, zusammen mit seinen Jüngern. Und das ist so die erste Kernaussage, wo ich dich ermutigen will, dass du dich mitnehmen kannst. Jesus hat Sehnsucht danach, um Gemeinschaft zu haben mit uns Menschen. Und ob wir Menschen auch eine Sehnsucht haben, um Gemeinschaft zu haben mit ihm, das ist uns selber überlassen. Aber von Seite von Jesus her ist es eigentlich ganz klar. Ich habe so eine tiefe Sehnsucht überlegt, wo habe ich das schon mal erlebt. Ich habe mich an ein Zeit erinnert, wo ich gerade mein erstes Kind auf die Welt kam, wo wir quasi wie so eine kleine, neu gegründete Familie waren. Und dort sind wir mit der Jugendgruppe in ein Camp gegangen auf Süditalien. Und dort habe ich besonders erlebt, was so Sehnsucht nach jemand anderem bedeuten kann. Ich mag mich erinnern, wir haben so ein Kleinbüsschen gehabt, wo wir eingestiegen sind und dann abgefahren auf Süditalien. Das ist noch ein bisschen eine verreckte Sache, weil bei diesen Kleinbüsschen in Europa, da musst du bei 100 abriegeln, oder? Das fährt richtig langsam auf der Autobahn. Heute lädt man da vor sich hin. Und das heisst, es ist mir schwer gefallen zum Abschied nehmen von meiner Frau, von meinem kleinen Kind. Ich wäre doch am liebsten dort geblieben. Es war noch ganz frisch geboren gewesen und so. Hat dann jeden Tag ein bisschen knuddelt. Und es ist mir vorgekommen, quasi jeden Kilometer, den wir fahren, das ist ein Stück weiter weg. Und die Sehnsucht ist wie gewachsen. Und dann habe ich gedacht, oh, der fährt noch 100, das Büsschen. Wenn ich wieder, bis ich wieder daheim bin, das geht ja Ewigkeiten. Stundenlang sind wir da unterwegs gewesen. Und es war ein sehr, sehr cooles Camp gewesen, wo wir da in Süditalien sind, Missionare besuchen, die so eine Kinderheimarbeit haben. Mega spannend, wir konnten mithelfen, wir konnten an den Strand gehen, wir sind nach Rom besuchen, es war eine lässige Zeit gewesen. Aber ich habe ein bisschen neu kennengelernt, was Heimweh haben bedeutet. Ich habe gedacht, wenn man erwachsen ist, hat man das vielleicht nicht mehr so. Und in dem Moment habe ich gelernt, Sehnsucht ist etwas mega starkes, ein ganz starkes Gefühl. Vielleicht kennst du auch so einen Moment von der Sehnsucht, wo du Sehnsucht hast nach jemandem. Also in jedem Moment habe ich mich gefreut, um wieder daheim zu sein, obwohl ich mich gleichzeitig auch sehr gefreut habe, um in diesem Camp zu sein. Vielleicht hast du auch schon so Sehnsucht gehabt nach Leuten, die du gerne hast, in der Familie, vielleicht die Eltern, vielleicht eigene Kinder, Ehepartner, Freunde, Leute aus der Gemeinde. Du dir mal in Erinnerung rufen, das Gefühl von der Sehnsucht. Das ist genau das, was man da in dem Text rausgespürt. Jesus, der hat eine riesige Sehnsucht zum Gemeinschaft haben mit dir und mit mir. Das ist seine Botschaft. Er sagt, hey, hör mal, ich mache alles. Ich werde keine Kosten scheuchen. Ich nehme alles auf mich, damit wir in Zukunft dann Gemeinschaft haben miteinander. Das ist noch interessant, wie das Jesus da ja ausführt in dem Text. Also er ist da mit seinen Jüngern, ich habe da ein paar Lego-Männchen exemplarisch, die sind miteinander auf der Welt und Jesus sagt, hey, hör mal, ich gehe jetzt gerade weg. Das ist kurz bevor der Ostern gsi quasi, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das ist ein paar Stunden vorher gsi. Jesus hat gewusst, die Jünger, die werden wahrscheinlich ein bisschen durcheinander kommen, wenn er plötzlich da weggeht und stirbt am Kreuz. Die wissen nicht mehr, was da passiert. Und in dem Moment sagt Jesus, hey, behalte die Hoffnung. Schau mal, ich gehe weg und gehe etwas vorbereiten. Und dann ist er am Kreuz von Golgatha gestorben und ist wieder auferstanden. Dort hat er vieles vorbereitet. Wir können uns ja ein bisschen fragen. Auf der einen Seite heisst, da sind viele Wohnungen parat. Und wir lesen auch an anderen Stellen, zum Beispiel in Matthäus 25, wo Jesus sagt, auch im Zusammenhang mit der Ewigkeit, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Ist noch interessant, also eigentlich ist schon alles vorbereitet. Und gleichzeitig sagt Jesus, ich gehe hin, um etwas vorbereiten. Und wenn wir hinschauen, das Ereignis, das Jesus darauf hindeutet, dann ist vor allem der Weg dorthin, wo Jesus noch frei machen wollte. Wenn wir ein bisschen weiterlesen in dem Text, wie Jesus mit seinen Jüngern redet, geht es nicht lang, bis Jesus sagt, hey, hört mal, ihr kennt ja den Weg dorthin. Und der Thomas, einer der Jüngeren, der ist ein kritischer, der hat gesagt, hey, come on, wir wissen doch nicht den Weg zu diesen himmlischen Wohnungen. Wie soll man den wissen? Und Jesus sagt, hört mal, ich selber bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kann zum Vater kommen als durch mich. Also Jesus sagt, schaut auf mich und folgt mir nach. Ich führe euch dorthin. Ich bin der Weg. Und das ist das, was Jesus vorbereitet hat. Er hat den Weg dorthin vorbereitet. Das hat er noch machen müssen. Durch das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und er die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat, tut er auch unsere Schuld auf sich nehmen und wird auch uns unsere Schulden vergeben. Und durch das, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, wird er auch neues Leben schenken, ewiges Leben. Jetzt ist es natürlich unsere Entscheidung, wenn wir sagen, ja, ich will den Weg Jesus einschlagen. Oder ich will einen anderen Weg einschlagen. Es gibt ganz viele Wege, die man gehen kann, die angeboten werden. Aber Jesus sagt, der Weg dorthin, das bin nur ich. Und das ist unsere Entscheidung, welchen Weg das wir einschlagen wollen. Das ist das, was Jesus vorbereitet hat. Und dann sagt er, da komme ich wieder und dann nehme ich euch mit zu mir. Da habe ich ein schönes Schloss quasi gemeint, das verglichen wird auch mit der Brut, die dann endlich beim Bräutigam wird sein. Das sieht ja sehr schön aus. Jetzt ist es aber sehr oft so bei biblischen Aussagen, dass in einem Satz etwas gesagt wird und dann zwischen ihnen steckt noch ganz viel anderes. Eigentlich eine riesige Zeittour, die zwischen ihnen stecken kann. Das ist da auch so. Ich habe das extra ein bisschen auseinanderbeindelt, dass wir das sehen können, weil es zeigt uns eindrücklich die Sehnsucht, die Jesus hat, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Also wenn man das jetzt auseinanderbeindelt, das sind die Jünger mit Jesus, der sagt, hey, ich gehe jetzt gerade weg. Er stirbt am Kreuz und sie fragen sich, boah, was passiert jetzt? Was machen wir jetzt da? Dann ist er auferstanden, er ist wieder zu ihnen gekommen und dann ist er wieder in den Himmel gegangen. Und jetzt sehen wir eigentlich drei Schritte, wo Jesus unternimmt, um wieder Gemeinschaft hineinzukommen, dass er bei uns sein kann. Und gerade wenn wir Auffahrt haben, jetzt das Wochenende, und daran denken, ist das der erste Schritt. Jesus ist in den Himmel gegangen, und das hat er den Jüngern auch erklärt, im gleichen Gespräch. Er hat ihnen gesagt, schau mal, ich gehe weg dann nachher, damit ich euch den Helfer schicken kann. Den Beistand. Er sagt, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist. Und was bedeutet das? Er bittet Gott, dass er seinen Geist schickt zu allen denen, die ihm nachfolgen, damit er durch den Heiligen Geist selber bei ihnen sein kann. Das ist ein bisschen ein Geheimnis. Aber genau so meint Jesus. Er hat die Jünger erklärt. Hört mal, das ist der erste Schritt, den ich unternehme, um bei euch zu sein. Ab Pfingsten ist das Realität, wurde, dann ist der Heilige Geist gekommen und ist seitdem jedem Gläubigen. Und Jesus sagt, durch das werdet ihr mich sehen. Das ist noch interessant, weil ich weiss nicht, wer von euch so Jesus sieht, so, wenn er durch das Leben durchläuft. Aber trotzdem ist uns verheißen, dass wir den Heiligen Geist haben und dass wir ihn nicht mit unseren, sagen wir mal, irdischen Sinnen, irdischen Augen sehen, sondern mehr mit unseren inneren, mit unseren Herzensaugen, mit unseren geistlichen Augen können wir ihn wie sehen. Aber es ist so etwas Reales und so etwas Neues, dass Jesus sich nicht scheucht, um den Jüngern zu sagen, durch das werdet ihr mich sehen. Ich komme durch das quasi wieder zu euch. Also das ist der erste Schritt, wo Jesus unternommen hat, er sagt, ich gehe im Himmel und das ist gut so, weil da kann ich euch den Heiligen Geist schicken. Und durch den Heiligen Geist bin ich bei euch. Und das ist jetzt für uns ein bisschen ein Geheimnis, oder? Weil Jesus ist da, gegenwärtig, mitten unter uns. Jesus sagt, durch den Heiligen Geist lebe ich in jedem von euch. Und das ist etwas, was wir nicht mit unseren irdischen Sinnen wahrnehmen können, aber mit unseren geistlichen Sinne, sage ich jetzt mal, können wir das ein Stück weit immer wieder wahrnehmen, können wir ein Stück Einblick haben. Wir dürfen darauf hoffen und darauf vertrauen, dass Jesus jetzt schon Gemeinschaft mit uns hat, dass er da gegenwärtig ist, dass wir da beieinander sind quasi. Und das ist ein grosses Geheimnis, das ist der erste grosse Schritt, wo Jesus unternommen hat, um das wahrmachen, dass er kann sein, wo seine Nachfolger sind. Dann lesen wir von der Zukunft, Jesus wird mal wiederkommen und sein Königreich auf dieser Welt aufrichten. Ich habe da geschrieben Millennium, das ist so der Fachbegriff, oder was man auch in der Bibel findet, so das tausendjährige Reich, wenn Jesus auf die Welt kommt und sein Friedensreich wird aufrichten. Im Moment, wo die Bibel davon redet, wo wir uns darauf freuen können, wo Jesus da in dieser Welt wird gegenwärtig sein und Ausstrahlungskraft hat überall hin. Und dann quasi der dritte Schritt, wo das quasi der Schluss kommt, wo Jesus sagt, komm, ich nehme euch mit in die ewigen Wohnungen, ins Haus von meinem Vater, so wie es da beschrieben steht. Ich habe die kleine Grafik auch da abgedruckt auf dem Handout, wer das nochmal anschauen will. Also für die, die so ein bisschen theologisch interessiert sind, es ist nicht ein eschatologisches Modell, das alles über die Zukunft und so genau auflistet, sondern es ist eigentlich eine Grafik, die zeigt, 1, 2, 3, die drei Schritte, die Jesus unternimmt, um Gemeinschaft zu haben mit uns. Wo jetzt schon der erste wirksam ist, und noch zwei weitere werden kommen, dass wir mal wirklich ganz nah mit Jesus zusammen sein können. Das ist das grosse Ziel, das Jesus hat, dass wir bei ihm sein können. Und gerade über das Letzte, wo wir bei ihm werden sein, da schreibt in der Offenbarung der Johannes sehr eindrücklich, wie das mal wird sein. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst Gott wird immer bei ihnen sein. Also eigentlich das, was Jesus die Sehnsucht hat. Er macht alles dafür, damit die Menschen, die das wollen, mal in Ewigkeit mit Gott zusammen sein können. Sie bei ihm und er bei ihnen. Also wenn man jetzt nochmal den Blick auf den Satz werft, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus hat alles unternommen. Er ist den ersten Schritt gegangen ans Kreuz. Er hat sich sein eigenes Leben kosten lassen. Er ist nachher auferstanden und ist wieder weggegangen, quasi in den Himmel, Auffahrt, und hat den Heiligen Geist geschickt. Der erste grosse Schritt, dass wir mit ihm verbunden sein können. So wie es auch in Kolosser 1,27 heisst, Jesus Christus ist in uns die Hoffnung von Gottes Herrlichkeit. Eine riesige Hoffnung, die wir haben dürfen. Das ist so die Kernaussage, was Jesus will sagen, hey Leute, Ich will Gemeinschaft haben mit euch. Das ist das Wichtigste. Es kommt nicht so darauf an, wie die Wohnungen aussehen. Und trotzdem, ich finde es mega spannend und die Bibel sagt auch einiges darüber, wenn wir mal einen Blick auf die Wohnungen auch noch werfen. Das ist ja da doch auch ein wichtiger Teil in dem Text. Und ich habe das Gefühl, wenn man heute so durch die Welt durchläuft, dann kommt einem oft so ein bisschen entgegen, hey, der Himmel, das ist so ein bisschen eine Einbildung, die man vielleicht hat, oder so ein bisschen fromme Idee, die da rumgeistert. Aber hey, komm, wir leben doch jetzt in der Realität. Man muss schauen, wie es jetzt zu und her geht. So Ewigkeitshoffnung, wenn ich den Begriff brauche, ist nicht so ein aktuelles Wort. Und oft hat es ja damit zu tun mit der Vorstellung, die wir vom Himmel haben. Meistens ist es ein bisschen langweilig, wenn man denkt, viele Leute stellen sich vor, dass man auf einem Wülchli hockt und dann eine Ewigkeit lang muss Harfe spielen. Und das ist mit denen, die nicht so gerne Harfe spielen. Es tönt recht langweilig. Darum glaube ich, dass es sich absolut lohnt, mal zu schauen, was die Bibel über die Ewigkeit sagt. Weil mit der Harfe hat das nicht so viel zu tun. Ich glaube, es hat vor allem auch damit zu tun, dass wir vielleicht so ein Bild haben oder dass es nicht so wichtig uns erscheint, wie das da im Himmel mal könnte zu und her gehen, dass es uns einfach sehr gut geht, da heute bei uns. Ich meine, wir können im Supermarkt mehr oder weniger alles posten, was wir wollen. Und wenn nicht gerade Saison ist von den richtigen Eperli, dann können wir halt, dann auch, ich werde es von irgendwo importiert. Und wenn es etwas nicht hat, vor allem auf Bacher-Bülach oder auf Winterthur, und dort hat es ja auch alles, was man will kaufen. Es geht uns so gut, dass wir uns gar nicht überlegen, hey, vielleicht hilft es uns, wenn wir eine Hoffnung haben auf eine Ewigkeit, wo es mal noch viel besser wird sein. Es ist ganz spannend, dass Christen in anderen Regionen der Welt oder in anderen Situationen viel mehr an dieser Hoffnung festheben. Gerade in Ländern oder so, wo mehr Armut herrscht, wo man keinen sicheren Arbeitsplatz hat oder überhaupt keine Arbeit findet, kann das ein riesiger Trost sein, wenn man weiss, hey, ich werde mal die Ewigkeit bei Gott haben und dort wird es viel besser sein. Oder gerade auch, wenn ich denke an Kriegsgebiete zum Beispiel, wenn man vertrieben wird von der Heimat, von der irdischen Heimat, die man hat, wenn man Flüchtling muss sein, dann ist es doch gut, wenn man weiß, dass man eine Heimat im Himmel hat, in alle Ewigkeiten, auch wenn es da auf der Erde drunter und drüber geht. Oder auch die Christen, die verfolgt werden. Es gibt ja ganz viele Länder, wo Christen verfolgt werden, wo sie kein sicheres Zuhause haben. Wie gut tut es eine Hoffnung zu haben, in die Ewigkeit, wo man weiß, dort hat man ein sicheres Zuhause. Und ich glaube, es ist ganz wertvoll, wenn wir sagen, wir wollen das einpacken in unseren Lebensrucksack. Wir wollen die Hoffnung mitnehmen in unserem Herz und das bewusst in unser Herz hineinschreiben, auch wenn im Moment vielleicht gute Zeiten sind. Weil auch wenn, sage jetzt mal, unser Wohlstand bleibt und ich hoffe, uns geht es auch in Zukunft gut, auch dann können sich ja die Lebensumstände verändern. Es kann Krisen geben, es können Krankheiten kommen, Schicksalsschläge können passieren. Es kann drunter und drüber gehen im Leben. Und gerade in so Situationen vom dunklen Tal, denke ich, ist es sehr wertvoll, wenn wir uns festheben können an einer Hoffnung, die nicht gegründet ist an den irdischen Umständen, sondern die gegründet ist in der Ewigkeit bei Jesus. Und auch wenn wir mal auf dem Sterbebett liegen, wenn man merkt, man könnte eh nichts mitnehmen. Ich glaube, es da lohnt sich, Gedanken darüber zu machen. Und da ist es so eine wertvolle Hoffnung, die man haben könnte, dass man die Ewigkeit in diesen Wohnungen im Haus beim Vater können verbringen. Darum möchte ich heute miteinander auch noch ein bisschen schauen, was steht alles in der Bibel über die Wohnungen, über die Ewigkeit, dass wir so die Hoffnung wirklich mal können, das Päckchen schnüren und mitnehmen und in unserem Herzen mittragen, dass wir uns, wie ich sage jetzt mal, in guten Zeiten können vorbereiten für schwierige Zeiten, die sicher auch werden kommen. Es steht ja ganz viel da drin und es kann wirklich eine riesige Hoffnung sein. Gerade Jesus, wo das die Jünger gesagt hat, ihr müsst euch mal die Situation vorstellen, die sind Best Friends gewesen, oder? Die sind miteinander umeinandergezogen. Nach 3 Jahren sind sie da am Festfeiern gewesen und Jesus weiss, jetzt kommt geht die Action los. Jetzt komme ich dann ans Kreuz, jetzt können sie mich festnehmen. Die werden völlig durcheinander sein. Die wissen nicht mehr, was passiert. Alles, was sie sich vorgestellt haben in ihrem Kopf, das wird zerstört in dem Moment. Sie werden richtig aufgerüttelt in ihrem Leben. So quasi wirklich ein Schicksalsschlag. Bäm, kommt es rein und sie wissen nicht mehr, wie es ihnen geht. Und Jesus sagt, behaltet fest die Hoffnung, dass ihr mal bei mir sein könnt. Glaubet an mich. Gerade bevor Jesus die Verse sagt, die ich gelesen habe, sagt er, euer Herz soll nicht erschüttert werden. Hebt an Gott fest und hebt auch an mir fest. Hebt an dieser Hoffnung fest, die ihr dürft haben, die bis in alle Ewigkeit geht. Und ich glaube, das darf uns auch ermutigen, dass wir an dem festheben und schon jetzt das Päckchen schnüren, dass die Hoffnung auf die Ewigkeit bei Jesus ein wertvoller Schatz kann sein. Und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe ganz viele Bibelstellen gelesen. Ich habe übrigens die auch da drauf geschrieben. Wer das mal noch ein bisschen nachlesen will oder noch mehr will lesen, ich habe da einige aufgeführt auf der Rückseite. Das dürft ihr da mitnehmen und mal noch ein bisschen googlen gehen oder in der eigenen Bibel nachschlagen. Da stehen ganz viele Sachen und ich möchte ein paar von denen euch weitergeben. Und ich habe gemerkt, dass sehr viele Sehnsüchte, die bei uns herum sind als Menschen in dieser irdischen Welt, dass die gestillt werden in der Ewigkeit. Und als ich mich die Woche damit auseinandergesetzt habe, habe ich richtig wieder Vorfreude bekommen auf das, was uns mal in Ewigkeit wird erwarten. Es können ja ganz oberflächliche Sachen sein. Also viele Menschen geben ja viel Geld aus für gutes Essen zum Beispiel. Ich weiss nicht, wie stark die Sehnsucht bei dir ist, immer wieder mal etwas Gutes zu essen. Ein feines Steak oder ein teurer Wein oder so. Das heisst, dass wir in der Ewigkeit quasi am Festmahl bei Jesus, am Hochzeitsmahl werden teilnehmen. Also das muss ein Festessen geben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Jesus sagt, ich werde mit euch wieder, wenn es soweit ist, vom Gewächs, vom Weinstock trinken. Also wenn das wirklich Wein ist in einer Art und Weise, dann wird der Alkohol sicher keine schlechte Auswirkung haben. Es wird der beste Wein sein, den es jemals gegeben hat. Der teuerste, wenn man ihn auf der Erde könnte kaufen. Jesus, es wird uns Bild zeigen, dass Früchte werden wachsen an den Bäumen. Ich weiss jetzt nicht, was deine Lieblingsfrüchte oder Beeren sind. Vielleicht sind es, also ich habe zum Beispiel am Werni seine Eppbeere sehr gern. Und das ist aber ein Zeich, weil wenn die Saison vorbei ist, muss man fast ein Jahr warten, bis es wieder kommt. Von den Früchten im Himmel heisst, dass sie jeden Monat werden, frisch können geerntet werden. Also, sagen wir mal, eine Sehnsucht, die gestillt wird, die eher ein bisschen oberflächlich ist, aber es gibt ja noch andere Sachen. Wenn du regelmäßig Zeitung liest oder ein bisschen News, 20-Minuten-App oder was auch immer, es gibt ja ganz viele Meldungen von Ungerechtigkeiten auf der Erde, die passieren. Und vielleicht spürst du das manchmal auch so eine Sehnsucht in dir, dass endlich Gerechtigkeit würde herrschen. Und Jesus sagt, in der Ewigkeit wird es nur noch Gerechtigkeit, es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben. Oder etwas, was sehr im Trend ist, die Sehnsucht nach Zeit, nach Entschleunigung. Ich habe da so ein Wellness-Bild. Da kann man ja heute ganz viel Angebot buchen, um wieder ein bisschen oben runterzukommen und mal keinen Stress zu haben. In der Ewigkeit werden wir alle Zeit von der Welt haben. Oder auch alle Zeit von der Ewigkeit. Aber es wird keinen Stress mehr geben. Eine Sehnsucht, die gestillt wird. Spannend auch, sehr viele Menschen, die haben so ein bisschen einen Entdeckersehnsucht, Abenteuersehnsucht. Ich bin ganz sicher, da hat es auch ein paar, dass man etwas Neues entdecken, Neues erforschen, vielleicht an einen Ort hingehen, wo noch niemand war oder irgendetwas Verrücktes machen. Ein Bild, das gerade diese Woche um die Welt gegangen ist, wo das ein bisschen bestätigt, ist da die Kolonne auf dem Mount Everest. Also das ist echt wirklich eine Tragödie. So viele Leute haben zu dem höchsten Gipfel und das Abenteuer bestreiten, dass es am Schluss sogar wegen dem Stau noch Tote gegeben hat. Also irgendwo steckt im Mensch oder in vielen Menschen so eine Sehnsucht zum Neues entdecken, eine Abenteuerlust. Von der Ewigkeit bei Gott heisst es, dass wir immer mehr werden entdecken, wer und wie Gott ist. Also ich glaube, alle Leute, die ein bisschen Entdeckerlust haben, in der Ewigkeit kommen voll auf seine Kosten. Das heisst auch in den Psalmen, dass Gott unerforschlich und unergründlich ist und dass er unerschöpflich ist, im Psalm 145. Da wird es immer wieder Neues zu entdecken geben. Und ich bin absolut überzeugt, wenn man mehr von Gott entdeckt, dann tut das unsere Entdeckerlust absolut befriedigen, weil das wird so gewaltig, so fantastisch sein, dass man sich gar nicht mehr genug davon erholen kann. Aber wobei Zeit hat man ja dann genug. Andere Sehnsüchte, die im Mensch da sind, Sehnsucht nach Schönheit, schön eingerichtetes Zimmer, vielleicht wirst du dir das ein bisschen anders vorstellen. Von der Ewigkeit heisst, dass es ein wunderschöner Ort wird sein. Es wird berichtet von super luxuriösen Materialien. Es wird berichtet, dass hergerichtet wird sein, wie man eine Brut und herricht. Bei der Brut sollen wir ja keinen Makel sehen. Das wäre ja schrecklich, würde man sie herrichten. Herrichten natürlich. Es soll wunderschön aussehen. Und so wird berichtet von der Ewigkeit, dass ein Ort ist von absoluter Schönheit. Wobei, mit dem Herrichten sind wir auch nicht so weit weg von anderen Sehnsüchten. Wenn ich mir überlege, was in der Medizin alles geforscht wird, um unsere Leiden, unsere Schmerzen zu verringern, Krankheiten auszutilgen. Ich denke, einen Weg, wo wir froh sein können, dass es den gibt, dass so viel Leid durch Medikamente und Medizin gelindert werden kann. Aber die Sehnsucht wird nie gestillt auf dieser Welt, dass es kein Leid und kein Schmerz mehr wird geben. Aber von der Ewigkeit heisst, dass es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz und keine Krankheit. Oder näher damit verknüpft, Sehnsucht gar nicht müssen zu sterben. Die Leute geben ja heute viel Geld aus, um sich die einen lassen sich sogar eingefrieren. Oder es gibt ja verschiedene Methoden, oder Forschung, wo viel Geld investiert ist, irgendwie zum möglichst lang am Leben bleiben. Ich habe mal mich ein bisschen die Richtung, bei der Kosmetik gibt es ja ganz interessante Versprechungen, die da einem bei diesen Werbung gemacht werden. Da von so einer Zeitschriftfrau, die sagt, das, mein Alter kann mich mal. Wahrscheinlich steckt da auch ein bisschen Angst dahinter, wenn man älter wird, dass man irgendwann wird sterben. Die Angst vor dem Ungewissen, wie das zu und her geht. Ich denke, auf dieser Welt ist eigentlich Altwerden etwas sehr Ehrwürdiges. Und auch ein Schritt, wo man näher kommt zu dieser Ewigkeit bei Jesus. Aber dass da so eine Sehnsucht im Menschen ist, nicht müssen sterben, ewig können zu leben, das wird gestillt in der Ewigkeit bei Gott. Es wird kein Tod mehr geben. Es wird kein Sterben mehr geben. Man wird ewig leben. Man wird quasi ewig jung bleiben. Dort wird die Sehnsucht gestillt. Oder auch eine Sehnsucht, die viele Menschen in sich haben, ist so das Übernatürliche zu sehen, zu erfahren. Es gibt ja ganz viele verschiedene Wege, ich habe das am Anfang schon gesagt, die angeboten werden, um irgendwo ein bisschen mit dem Übernatürlichen in Kontakt zu kommen. Wie schön ist, wenn man Jesus kennenlernen darf, wenn man merken darf, dass man mit unserem inneren Auge ihn jetzt schon irgendwie ein Stück weit sehen kann. Und in der Bibel heisst es, dass man dann in der Ewigkeit Gott von Angesicht zu Angesicht werdet sehen. Ich glaube, es ist eine Sehnsucht, die auch gestillt wird. Ich weiss jetzt nicht, mit welcher Sehnsucht von denen, die ich da aufgezählt habe, dass du dich kannst identifizieren. Vielleicht hat sie dich irgendwo gepackt und dir macht es müde mit, ja, vielleicht mit dem Älterwerden. Vielleicht wünschst du dir, dass du jung bleiben kannst. Vielleicht hast du auch mehr die Sehnsucht in dir, nicht müssen sterben. Oder es hat das ganz oberflächlich tönt mit dem Essen. Oft steckt ja da auch mehr dahinter, so ein gutes Essen, wenn man sich etwas gönnt. Am Schluss geht es ja eigentlich mehr darum, dass man sich einen Wert gibt, dass man sich als wertvoll erachtet. Ich meine, einen teuren Wein, wer kann sich den leisten? Jemand, der etwas gilt, oder? Und vielleicht steckt das dahinter, ja, ich bin etwas Spezielles, darum brauche ich das Speziellste, das beste Essen. Oder mal etwas Exquisites, etwas Gutes. Das ist noch interessant. Ich habe mir mal überlegt, wieso dass, in den Läden dass die vielen Bio-Nahrungsmittel so im Trend sind. Ich habe gedacht, eigentlich so, was so Fairtrade anbetrifft, eigentlich müsste das doch viel mehr wichtig sein, oder? Dass man schaut, dass den anderen Menschen, die das produziert, gut geht. Aber es hat viel mehr Bioprodukte. Nicht, dass ich die schlecht finde oder so. Aber die Menschen kaufen mehr das, wo sie denken, sie tun sich selber etwas gut, weil sie sind selber möglichst wertvoll. Eigentlich müssen wir doch mehr Fairtrade-Sachen kaufen, wo man für die anderen Menschen etwas Gutes tut. Aber offensichtlich, beim Essen geht es oft darum, dass wir unsere eigenen Werte erhöhen oder uns die geben. Bei der Hochzeit ist es oft so, man sitzt am liebsten am Tisch beim Brutpaar. Das sind die am meisten wertvoll sind. Gut, die kommen alle das gleiche Essen über. Aber bei Gott wird an diesen Wert diese Sehnsucht gestillt. Wir werden mal alle an der Tafel von Gott selber sitzen. Der grösste Wert, den man überhaupt haben kann. Ich glaube, das, was uns im Himmel begegnet, ist, dass unsere innersten Sehnsüchte gestillt werden. Nicht unsere oberflächlichen, sondern das, wonach sich unser Herz am tiefsten sehnt. Und darum ist es der beste Ort, wo wir sein können. Also die Hoffnung auf die Ewigkeit bei Jesus, das ist ein wertvoller Schatz, den wir mitnehmen dürfen. Einfach ein Vers dazu, den ich vorlesen möchte, aus der Offenbarung 21. Da heisst es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Also wenn ich in den Text hineinschaue, Jesus macht Mut. Er sagt, hey, schau mal, ich baue schon auf der Erde ganz viel. Aber es ist auch im Himmel bauen, Wohnungen im Haus vom Vater, die parat stehen für euch. Es geht nicht darum, dass wir uns vorstellen, dass da irgendwie ein riesen Wolkenkratzer steht mit den Wohnungen oder so. Sondern es geht darum, dass wir merken, wir werden dort mal bei Gott sein, am Ort, wo unsere tiefsten Sehnsucht gestillt werden, wo wir in der Gegenwart mit ihm leben dürfen, wo wir ihn sehen können, von Angesicht zu Angesicht. Der beste Ort, etwas, was uns die Hoffnung macht, bis in alle Ewigkeit. Das sind so die zwei Kernaussagen aus dem Text, die ich dir mitgeben möchte. um die Woche mal überlegen, um darüber nachdenken, um bei unserem himmlischen Kaffee-Apero, den wir nachher haben, vielleicht mit jemandem darüber zu reden. Ja, trägst du die Hoffnung auch in dir mit für die Ewigkeit? Was machen die Bilder mit dir, die wir zusammen gelesen haben, wo du auch noch mehr kannst vertiefen kannst, wenn du willst, wenn du noch mehr darüber gehst, gehen lesen, so wie es da auf dem Handout draufsteht, wo man mitnehmen kann, wo auch online ist, wo man dort auch runterladen kann. Also man kann das auch direkt zum Beispiel aufs Handy runterladen. Und das Zweite, Jesus ersehnt sich danach, Gemeinschaft zu haben mit euch. Er sagt, ich bin der Weg. Wir dürfen selber auswählen, welchen Weg wir einschlagen. Aber von seiner Seite ist es klar, er will Gemeinschaft haben mit uns. Schon jetzt in dieser Welt und in alle Ewigkeit. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du in den Himmel gegangen bist, zum Vater, und dass du uns deinen Heiligen Geist geschickt hast. Wenn wir an dich glauben, wenn wir dir nachfolgen, Jesus, dann dürfen wir wissen, der Heilige Geist lebt in uns. Und du das du selber, Jesus. Du bist gegenwärtig bei uns. Du willst Gemeinschaft haben mit uns. Du willst Zeit verbringen mit uns. Und du willst uns mal in Ewigkeit mitnehmen. Ich will dir danken, sagen, Jesus, dass wir dich jetzt schon sehen dürfen. Nicht mit unseren irdischen Augen, sondern mit unseren Augen vom Herzen, mit unseren geistlichen Augen. Dass du uns immer wieder ja, die Möglichkeit gibst, dass wir einen Blick auf dich erhaschen dürfen, dass du dich uns offenbarst. Und wir freuen uns auf den Moment, wo wir dich ganz sehen dürfen, wo du wiederkommst, von Angesicht zu Angesicht. Und wir wollen dich bitten, Jesus, dass du unsere Augen auch aufmachst für das, was du sagst, wenn du sagst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was es bedeutet, dass ein Mensch, eine Person, dass du selber als Gott und Mensch der Weg bist. Nicht etwas, wo wir einschlagen, sondern eine Person, wo wir darauf schauen. Und das wollen wir dich bitten, dass du unsere Augen aufmachst, dass wir auch heute, an dem Morgen, dich sehen können. Einfach ein bisschen. Ein Stück weit, so wie du dich uns offenbarst durch deinen Heiligen Geist. Und wir wollen dich bitten, dass wir das auch in die Woche mitnehmen können. Amen. Nimm das mit, beweg das in deinem Herzen. Du kannst das auch zum Beispiel zu deinem morgendlichen Gebet machen. Jesus, du bist da durch deinen Heiligen Geist. Schenk mir, dass ich heute ein bisschen von dir sehen, wie du verheißen hast, ihr werdet mich sehen. Mit den inneren Augen, mit den geistlichen Augen. Was kann dein Gebet sein jetzt für die nächsten zwei, drei Lieder, die wir miteinander noch singen können? Jesus, ich will dich sehen. Und wie wir das singen, auf Englisch, auf Deutsch heisst Licht. Jesus ist wie das Licht in die Welt gekommen, in unsere Dunkelheit. Öffne meine Augen, dass ich dich sehen kann. Open my eyes, let me see. Du kannst das als Gebet mitsingen. Jesus, ich will dich sehen. Ja, und die Hoffnung, die wir dürfen haben auf ein Leben mit Jesus, das kommt auch zum Ausdruck. Du darfst das auch zu deinem Gebet machen. Hoffnung auf ein Leben mit dir, Jesus. Jetzt, schon da auf der Welt und auch in alle Ewigkeit. Ja.